Kommoden sind ja ein sehr altmodisches Möbelstück. Hier diese großen Kästen mit ihren vielen Schubladen. Aber ich liebe Kommoden und ich finde es echt schön, dass mittlerweile in etlichen Möbelhäusern sie auch wieder anzutreffen sind. Allerdings, so praktisch wie Kommoden auch als Möbelstück sind, so fatal sind sie in unseren Köpfen. Denn in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen stehen auch Kommoden. Und in unseren Köpfen sind jede Menge Schubladen. Und wir versuchen, Dinge zu ordnen und sie in die einzelnen Schubladen einzusortieren, damit nicht alles in einem Chaos in unserem Kopf versinkt, sondern alles schön geordnet bleibt. Aber da steckt halt auch ein Fatalismus dahinter, denn so wie wir die Dinge in Schubladen sortieren, so sortieren wir auch Menschen in Schubladen. Menschen, denen wir begegnen in unserem alltäglichen Leben, die werden von uns intuitiv erstmal in Schubladen einsortiert, damit wir denken, da und da kann ich sie hinordnen. Und es ist unendlich schwierig, Dinge aus Schubladen und vor allen Dingen Menschen aus Schubladen wieder rauszuholen. Das ist mit total viel Arbeit verbunden, sowohl für uns als auch für andere. Viel bequemer ist es, die Dinge und die Menschen in Schubladen drinnen liegen zu lassen, selbst wenn sie manchmal in den verkehrten Schubladen drinnen liegen. Und als ich diese Geschichte vom Gideon gelesen habe, da hat sich bei mir in meinem Kopf auch automatisch gleich eine Schublade aufgemacht und die der Gideon wunderbar reinpasst. Auf der Schublade steht groß drauf Feigling. Denn der Gideon, der versteckt sich mit seiner Familie und den anderen Israeliten in den Bergen. Und anstatt auf der Tenne groß sein Getreide zu dreschen, wie das die Bauern zur damaligen Zeit gemacht haben, versteckt er sich in einem Kelter, in einem in Felsen geschlagenen Lagerraum, damit ja das Geräusch des Dreschens nicht übers ganze Tal hin weht. Und auch als er später dann von Gott den Auftrag bekommt, das Kultbild der Aschera, also dieser Götze, an den die Israeliten damals geglaubt haben, zu zerstören, macht er das heimlich in der Nacht- und Nebelaktion. Und außerdem kann man den noch in eine andere Schublade reinstecken, den Gideon. Nämlich in die Schublade eines Zweiflers und eines Anklägers, der keinen großen Glauben hat. Denn er begegnet Gott und als allererstes klagt er Gott an und sagt, ja Gott, wo sind denn all deine Wunder, die du getan haben sollst? Und er glaubt auch nicht, dass Gott zu ihm spricht, sondern er fordert einen Beweis von Gott. Also er zweifelt Gott an. Und denn er sagt, naja, wenn du ein Mensch bist, tja, dann wirst du das Essen, was ich dir bringe, also das Brot und das Fleisch, einfach verzehren. Nur wenn du wirklich Gott bist, dann wirst du das auch anders annehmen, nämlich in Form eines Rauchopfers. Ne? Jeder Mensch hätte es verzehrt, aber Gott alleine ist derjenige, der aus einem Stein, wo kein Feuer drunter ist, Feuer machen kann und ein Rauchopfer darbringen kann. Das im Beweis fordert er, der Gideon, weil er ein Zweifler ist. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr die Geschichte von Gideon noch weiter kennt, aber es ist eigentlich relativ bekannt, dass er dann noch einen weiteren Auftrag bekommt und erst so ein Stück Wolle auslegt und sagt, Herr, wenn es wirklich wahr ist, dann lass ringsrum alles nass sein und nur das Wollstückchen trocken. Und nachdem Gott das getan hat, dann sagt er, na jetzt musst du es noch andersrum machen. Also außenrum alles trocken und nur das Woll fließt nass. Also was für ein Bild, was für ein Mensch. Ein Gottesankläger, ein Zweifler und ein Feigling. Und erst nachdem Gott ihm total viele Zeichen gegeben hat, glaubt er und macht, was Gott sagt. Mal ganz ehrlich, so Kopfschuttlade, was für eine Eibämme. Mensch, Mensch, Mensch. Und der Gideon selber, der hat auch keine sonderlich hohe Meinung von sich. Also der wäre wahrscheinlich nicht mal beleidigt gewesen, wenn man gesagt hätte, ey, was bist denn du für eine Eibämme? Denn er fragt Gott ganz offen, hey, meine Familie ist die kleinste in meinem ganzen Stamm. Und der ist auch nicht sonderlich bekannt. Und noch dazu bin ich der Jüngste aus meinem Haus. Und wenn wir wirklich mal in die Bibel reingucken, dann ist dieser Stamm der Abisriten, nur ein einziges Mal in der Bibel erwähnt, nämlich an dieser Stelle. Und auch dem Vater von Gideon ist in keinem anderen Geschlechtsregister oder sonst wo nochmal zu finden. Auch der Vater wird nur dieses eine Mal genannt. Also wirklich eine absolut unwichtige Sippe. Und dann ist der Gideon auch noch der Jüngste. Nicht der Große, der älteste Sohn, der irgendwann alles erben wird und in der Familie schon ein bisschen was zu sagen hat. Nein, der Jüngste. Der Kleine, das Nesthäkchen, auf den sowieso keiner hört. Das ist, wie Gideon sich selber sieht und wie er deshalb auch denkt, dass andere ihn sehen. Seine Eigensicht ist also begründet aus menschlicher Sicht. Und doch kommt Gott zu ihm hin und sagt die erstaunlichen Worte: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Wie muss das in Gideons Ohren geklungen haben? Vielleicht hat er ja sogar den Gruß des Engels als Spott, als böse Satire verstanden. Und das liegt daran, dass es so zwei Perspektiven gibt, wie wir uns selber einschätzen, wie wir unseren Wert festlegen oder festlegen lassen, wie wir uns selber in Schubladen stecken und wie wir uns auch in Schubladen stecken lassen. Nämlich die zwei menschlichen Perspektiven, einmal meine Eigensicht und einmal die Sicht, die andere von mir haben. Aber beide Perspektiven beruhen auf menschlichen Maßstäben. Und von diesen Perspektiven aus fragt man sich, warum wählt Gott so einen Feigling, so einen Ankläger, so einen Zweifler auf, anstatt einen glaubensstarken und mutigen Mann zu wählen? Weil es eben noch eine dritte Perspektive gibt, nämlich die Perspektive, die Gott auf uns, auf seine Menschen hat. Und Gott hat seine ganz eigenen Bewertungskriterien. Und die sind ganz, ganz oft ganz anders als unsere. Und deshalb sieht Gott in dem Gideon einen starken, einen tapferen Helden und lässt es auch den Engel kundtun, sagen. Und entweder, weil der Engel als dienstbares Wesen Gottes Befehle einfach ausführt, ohne nachzufragen und ohne eine eigene Wertschätzung reinzulegen, sagt er, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Oder einfach, weil der Engel ja aus Gottes Perspektive die Dinge sieht, sagt er gerade deshalb, du tapferer Held. Wie dem auch sei, auf jeden Fall überbringt der Engel dem Gideon Gottes Perspektive auf ihn. Sagt der Engel Gideon, wie Gott ihn sieht. Und das ist das Geniale, Gott hat einfach eine andere Sicht als wir Menschen. Er hat eine andere Perspektive und das Allergenialste ist, in ihm kommen wir nie aus den Augen. Er hat uns immer im Blick. Aber nochmal einen Schritt zurück. Wie sehen wir uns? Wodurch ist es geprägt, wie wir uns sehen? Unsere unterschiedlichen Sichtweisen auf uns selber, die sind beeinflusst von den Erfahrungen, die wir selber gemacht haben, die wir im Laufe des Lebens erlebt haben, aber vor allen Dingen von den Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit gemacht haben. Und ich glaube, egal wie gut unsere Eltern waren, wie viel Selbstwertgefühl sie uns mitgegeben haben, egal wie viel Selbstbewusstsein wir auch im Laufe unseres Lebens entwickelt haben, es wird, denke ich, keinen Menschen geben, der nicht irgendwann mal Selbstzweifel gehabt hat, der nicht irgendwann mal sich als unnütz, unfähig, unbedeutend gefühlt hat, der nicht einmal das Gefühl gehabt hat, etwas falsch gemacht zu haben. Und diese Meinung, die wir von uns selber haben, die steht halt nicht alleine, sondern sie wird stark von unserem Umfeld beeinflusst. Und wenn wir uns gerade klein und nichtig fühlen, dann sind wir auch ganz sensibel für alle Meinungen des Umfelds, die uns da drin noch bestätigen. Und eigentlich zieht uns das immer weiter hinunter. Ich habe letztes Jahr im Sommer in Zwickau-Neuplanitz, in diesem riesengroßen Neubaugebiet, mit McTurtle angefangen. Und da ist ein Kind zu mir hingekommen und hat gesagt, ey, wieso macht denn ihr hier ein Kinderprogramm für uns? Wir sind es doch gar nicht wert. Ein Kind von 12 Jahren hat so eine Eigensicht. Und das ist, finde ich, eine total traurige Sache. Und sehr, also es ging mir sehr zu Herzen, dieses Ding, und hat mich eigentlich gerade motiviert, in Neuplanitz, da wo niemand anders hin will, das Kinderprogramm zu machen, um den Kindern zu sagen, ey, Gott sieht das anders. Und eben diese Sicht dieses Kindes eben auch von dem beeinflusst, was auch andere Menschen haben auf Neuplanitz. Also ne, Neuplanitz ist in Zwickau schlechthin das Ghetto, wo alle die wohnen, die nicht mehr wert sind. Und das beeinflusst unser Denken, was andere von uns sagen, was andere uns sehen. Wir beeinflussen andere Menschen, indem wir sie verehren oder verachten, indem wir sie in eine Schublade schieben, egal ob wir den Menschen damit gerecht werden oder nicht. Und das ist genau das, was ich im Einstieg sagen wollte, mit den Schubladen, in denen wir Menschen reinpacken. Denn es ist total krass, so, es gibt ja viele Menschen, die da sich beschäftigen mit Auftreten und Ausstrahlung und sowas. Und die haben herausgefunden, dass, wenn wir einem Menschen neu begegnen, bilden wir unsere Meinung über ihn in den ersten Sekunden der Begegnung. Und zwar aufgrund von der Körpersprache zu 55%. Also die Art und Weise, wie wir auftreten, wie wir einfach in einen Raum reinkommen, bewirkt eine Einschätzung von anderen mit einem Schwerpunkt von 55%. Und als nächstes, nur unsere Art und Weise, wie wir Hallo sagen, unsere Stimmlage, macht die nächsten 38% aus. Und nur 7% beeinflussen, was wir sagen. Also das, was wir sagen, sind lediglich 7%, was den Eindruck, die Wirkung, die Meinung anderer Menschen ausmacht. Und wenn ich halt mit keinem Selbstwertgefühl aufgewachsen bin und mit heruntergehangenen Schultern und so reinkomme, weil ich selber von mir nicht viel halte, dann tun die anderen sofort genau diese Meinung von mir haben und das bestätigen. Und ich wäre eigentlich immer weiter runtergedrückt. Wenn ich aber mit zurückgenommenen Schultern und Selbstbewusstsein reinkomme, dann denken die Menschen, boah, was für eine Ausstrahlung. Die unterstützen diese Meinung. So beeinflussbar sind wir in dem, was wir von uns selber denken und in dem, was andere von uns denken. Und wenn man das sich bewusst macht, dann bin ich unendlich begeistert und immer wieder umgehauen, dass es Gott gibt, der genau das beeinflussen kann. Denn unsere Realität, das, was wir sehen und das, was andere Menschen sehen, ist nicht Gottes Realität. Gott sieht es ganz anders. Egal, was Menschen von uns denken, egal, was wir von uns denken, Gott sieht es anders. Für Gott sind wir seine geliebten Geschöpfe. Und er hat uns geschaffen und hat gesagt, sehr gut. Ohne Einschränkungen, ohne noch ein Minus dahinter oder so. Sehr gut. Wir sind klasse. Wir sind einmalig. Wir sind von Gott geliebt. Und er weiß hundertprozentig genau, welche Eigenschaften und Begabungen er in uns hineingelegt hat und auch warum. Wir sind seine Kinder, die er immer liebt. Auch wenn er unser Tun nicht immer liebt. Und wenn er mit unserem Tun nicht immer einverstanden ist, weil unser Tun nicht immer seinem Willen entspricht, hat er uns immer lieb. Und genau deshalb sieht er in Gideon den starken, den tapferen Helden. Gott liebt den Gideon und sieht ihn gnädig an. Und zwar gnädig im Sinne davon, dass er ihn voll Liebe ansieht, ohne dass der Gideon das verdient hat. Und Gott sagt, ich werde mit dir sein, bedingungslos. Und Gott weiß darum, dass der Gideon eben nicht ein großer, starker, gläubiger Mensch ist, dass der nicht nach Gottes Regeln spielt, denn der Vater vom Gideon besitzt diese Terebinte, diesen Götzenbild, also diesen eichenähnlichen Baum, der als Kultobjekt für die Aschera verehrt wurde. Das besitzt er in seiner Familie, aber ein Altar für Gott, den muss er erst bauen. Und trotzdem geht Gott zu Gideon. Der große Gott kommt mit einem Engel persönlich zu Gideon in das Versteck, dahin, wo der Gideon sich verkrochen hat. Und damit der Gideon Gott wirklich begegnen kann, kommt er als Engel zu ihm, weil das die Art und Weise ist, wie Gideon es ermöglicht, Gott zu erleben. Weil Gott es einfach nicht sein lassen kann, seine Menschen zu lieben, selbst wenn sie ihn verlassen. Und er erwartet auch nicht von Gideon erstmal ein großes Schuldbekenntnis, sondern Gott ist der Erste, der handelt. Der wartet nicht drauf, dass der Gideon irgendwann sagt, oh Mist, jetzt habe ich Mist gebaut und jetzt kommt Gott, sondern Gott kommt als Erster zu Gideon. Und Gideon kann es nicht glauben, dass es wirklich Gott ist, der ihn da besucht. Der kann das gar nicht fassen und verlangt deshalb einen Beweis seiner Echtheit. Also verlangt von Gott zu beweisen, dass er Gott ist. Und was macht Gott? Der ist nicht empört, entrüstet und geht wieder, sondern er lässt sich auf Gideons Vorschlag ein. Und eigentlich ist es nicht mehr unbedingt ein Vorschlag, den der Gideon da unterbreitet. Eigentlich gibt Gideon mehr oder weniger Gott sogar einen Befehl. Bleib du hier, sagt Gideon. Also er sagt nicht, würdest du eventuell so freundlich sein, hier auf mich zu warten? Nee, Gideon sagt zum allmächtigen Gott, bleib du hier. Und Gott bleibt sitzen. Und der macht es einfach. Und er sitzt vor den Kelter und wartet auf Gideon. Er wendet sich nicht von Gideon ab, über dessen Unverschämtheit oder über dessen Unglauben, sondern er wartet, um Gideon den Glauben zu stärken. Und ich meine, Gott muss ein ganzes Stück warten. Ich bin nicht so der große Koch vorm Herrn, aber auch ich weiß, dass wenn man so ein Brot erst noch einen Teig kneten muss und ausbacken muss, wenn man noch so ein Stück Ziege oder was es war, da erstmal gar bringen muss, das dauert so seine 2, 3, 4 Stunden. Und Gott wartet. Gott hat die Zeit, auf Gideon zu warten, um den Gideon seine Zweifel zu nehmen. Und dann verwandelt der aus einem Stein heraus dieses Essen in ein Rauchopfer. Er macht ein großes Feuer, nachdem dann noch Brühe und Flüssigkeit drüber geschüttet wurde, und verbrennt dieses, um zu zeigen, ey, ich bin Gott, ich kann aus diesem Essen ein Rauchopfer machen, jetzt glaub's doch einfach. Gott sieht unseren Zweifeln und er verzweifelt nicht dran. Und er entzieht uns auch deshalb nicht unsere Liebe, sondern er hilft uns in unserer Not und in unserem Unvermögen zu glauben. Unser Glaube braucht einfach Dinge anzufassen und Gott schenkt sie uns. Er schenkt uns heute auch ein Abendmahl, damit wir Dinge haben, an denen es greifbar wird, wie groß seine Liebe ist. Weil er eben mehr sieht als das, was vor unseren Augen ist. Weil Gott das Herz ansieht und weil er weiß, was in uns steckt, bleibt er bei uns, trotz allem. Und so wie er für den Gideon eine Aufgabe hat, so hat er auch für uns eine Aufgabe, die perfekt auf uns zugeschnitten ist. Und wenn wir an ihn glauben und auf das hören, was er uns sagt, dann können wir die von Gott gewollte Berufung, das, was er in uns hineingesteckt hat, auch so einsetzen, wie Gott es braucht und wie das genial ist, und können perfekt sein für Gott, indem wir das machen, wofür er uns befähigt hat. Und wenn wir das vor Augen haben, wenn wir sehen, was Gott in uns sieht, kann uns die Meinung der anderen und sogar unsere eigene Meinung nichts anhaben. Und dann können wir einfach, weil wir sagen, ey, Gott hat uns sehr gut geschaffen, da rausgehen in die Welt und können sagen, ey, egal was wie andere mich sehen, ich schau drauf, wie Gott mich sieht. Wenn wir uns durch Gottes Augen sehen, können wir uns selber auch mit seiner Liebe ansehen, können wir uns selber auch lieb haben und wir werden nicht vernichtet von einem Urteil anderer oder von einem Urteil von uns selber. Denn wenn ich mich mit Gottes Augen ansehe, dann erkenne ich meine Stärken, denn Gott hat mich ja sehr gut gemacht. Also muss auch was sehr Gutes drin sein in den scheinbaren Mängeln und Schwächen, die ich aus meiner eigenen Perspektive oder aus menschlicher Perspektive vielleicht habe. Weil Gott hat es sehr gut gemacht, also kann es nicht komplett schlecht sein. Gott hilft uns, die Dinge mit seinen Augen zu sehen. Und er hilft uns, den Perspektivwechsel zu vollziehen von menschlicher Perspektive zu göttlicher Perspektive. Und die Sache ist nämlich auch die, wäre Gideon aus menschlicher Perspektive ein starker Held gewesen, der gesagt hätte, jawohl Gott, so Petrus-mäßig, ich ziehe mein Schwert und ich renne los, dann hätte Gott nie den Gideon benutzen können, um das ganze Volk Israel wieder zurückzuholen. Also, dass er eigentlich so aus menschlicher Sicht feige ist, hat für Gott unendlichen Nutzen gehabt, weil dadurch hat das ganze Volk Israel gesehen, es ist Gott, der wirkt. Vielleicht nochmal ein Beispiel, an dem das ein bisschen deutlich wird. So ein Hammer, Der ist absolut ungeeignet, um Holz zu spalten. Also wenn ich mit einem Hammer Feuerholz für meinen Kamin zu Hause machen will, komme ich ganz schnell an meine Grenzen. Aber wenn ich mit einem Hammer einen Nagel einschlagen will, damit die Sachen zusammenhalten, damit Bilder aufgehangen werden können, damit, was weiß ich nicht, was, damit Schuhe eine gute Sohle haben, zumindest beim klassischen Schusterhandwerk, dann ist der Hammer eindeutig perfekt. Allerdings ein Koch, der ist nicht so begabt, was Werkzeug angeht. Und ein Koch wird vielleicht sagen, okay, ich brauche was, um Holz zu hacken. Der Hammer geht nicht, der Hammer ist einfach großer Rotz. Aber der Koch hat keine Ahnung. Wohingegen ein Werkzeugmacher sagt, ey, ich will Holz hacken, dann nehme ich dieses Beil. Ich will zwei Stücken Holz miteinander verbinden, dann nehme ich den Hammer. Der Werkzeugmacher hat Ahnung, weil er es gemacht hat. Und genauso ist es mit Gott. Gott hat Ahnung, wofür wir perfekt geeignet sind. Und er setzt uns so ein, wie wir nützlich und perfekt zum Einsetzen sind. Wir müssen ihn bloß lassen. Wir müssen nicht mit den Augen eines Kochs das Werkzeug angucken, sondern mit den Augen des Werkzeugmachers. Nämlich mit den Augen von Gott uns angucken. Und dann erkennen wir, für welche Aufgabe wir perfekt sind. Weil wir können unendlich viel erreichen, wenn wir uns aus Gottes Perspektive betrachten. Es gibt diesen Spruch, unsere größte Schwäche ist gleichzeitig unsere größte Stärke. Wir müssen es einfach nur mit Gottes Augen sehen, dann können wir sehen, was das Gute in unserer scheinbaren Schwäche ist und können mit Gott zusammen wirklich das Gute aus dieser Eigenschaft herausholen, wenn wir uns mit Gottes Liebesblick betrachten. Ich habe ursprünglich, bevor ich mich mit Arbeit mit Kindern beschäftigt habe, mal Architektur studiert. Und ich weiß nicht, wenn ich da manchmal hinkam und so meinen Entwurf vorgestellt habe und die Professoren da drauf geguckt haben, dann haben die ihre Meinung abgegeben und dann habe ich mich hinterher so klein mit Hut gefühlt. Wenn ich dann aber auf mein Fahrrad gestiegen bin, dann habe ich diesen Gospel gesungen. Ich weiß nicht, manche von euch kennen vielleicht noch Bodyguard. Das singt Whitney Houston, das mit ihrer Schwester. Yes, Jesus loves me. Ja, Jesus liebt mich. Und den habe ich für mich gesungen und das hat mir geholfen, meine Perspektive wieder zu wechseln. Mich nicht von der Meinung der Professoren fertig machen zu lassen, sondern zu sagen, ganz egal, was ihr seht, ich weiß, was Gott sieht. Und wenn ich mir heute angucke, ich habe nie großartige Entwürfe beim Architekturstudium gemacht, aber ich habe Projektmanagement dann als Vertiefungsrichtung gewählt und dieses Planen, vorausschauend, überlegen, was brauche ich, wie kann ich es umsetzen. Sowas ist heute für McTurtle absolut genial. Es ist absolut wichtig gewesen, dass ich das gemacht habe, weil es hat mir einen Blick gegeben für komplexe Prozesse, Strukturen, Planung, Durchführung, Nachbereitung. Und deshalb war das, was die Professoren als total unfähig, weil Projektmanagement waren in ihren Augen nicht so toll und wichtig, das war genau genial. Gott kann dadurch was total Gutes mit mir machen, weil eben mir diese Eigenschaft, die die Professoren als minderwertig gesehen haben, weil er weiß, wozu er mir diese Eigenschaft gegeben hat. Und genauso hat er eben den Gideon verwandelt. Von einem Ankläger und von einem Zweifler zu einem Botschafter für ein ganzes Volk. Und genauso hat er es mit Paulus gemacht. Und mit so vielen anderen Menschen in der Bibel. Gott sieht, was er mit uns erreichen kann. Er hat aus Mose, einem Stotterer, einen Wortführer für eine ganze Nation gemacht. Er hat aus David, ebenfalls einen jüngsten Sohn, der zwischendurch mal Landstreicher war, einen König gemacht. Er hat aus einem einfachen Mädchen, der Maria, die Mutter des Retters der Welt gemacht. Und wenn wir diesen Menschen zu der damaligen Zeit begegnet wären, hätten wir sie vielleicht für total geringe Menschen angesehen. Und die haben sich selber vielleicht auch nicht sonderlich viel zugetraut. Aber Gott hat mehr in ihnen gesehen. Er hat gesehen, was er mit ihnen erreichen kann. Und das Wichtige, die Menschen haben sich von ihm gebrauchen lassen. Und Gott sieht auch, was er mit uns erreichen kann. Wir müssen uns nur von ihm gebrauchen lassen. Und der erste Schritt dafür ist, dass wir die Perspektive, die wir menschlich auf uns selber haben und die andere Menschen auf uns haben, dass wir dieser Perspektive nicht mehr diesen riesengroßen Wert geben, sondern dass wir Gottes Perspektive auf uns, die absolute Priorität, die höchste Wichtigkeit einordnen. Und wisst ihr, das Geniale ist, dann dürfen wir auch mal zweifeln, so wie der Gideon. Das Wichtigste ist nur, dass wir mit unseren Selbstzweifeln, mit unseren Zweifeln an Gott und allem mit unserem Nichtigkeitsgefühl, dass wir zu Gott gehen. Dass wir Gott trotz allem in uns wirken lassen. Der Gideon hätte auch einfach weggehen können, als dieser Engel da stand. Ich glaube nicht, dass du es bist. Ich glaube nicht, dass Gott wirklich Großes tut. Zack, ich gehe. Aber das hat er nicht gemacht. Der Gideon ist mit all seinen Zweifeln, mit seiner Anklage, mit seiner Feigheit zu Gott gegangen. Und Gott hat das alles verwandelt, hat es weggewischt und hat zu ihm gesagt, geh hin, in dieser deiner Kraft, also mit dem kleinen bisschen, was du hast, deiner Meinung nach, geh hin und du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter, denn siehe, ich habe dich gesandt. Gott steht dahinter. Gott steht auch heute hinter uns. Und das einfache Ding ist, wir sagen, mit meinem kleinen bisschen gehe ich los mit dem großen Gott zusammen. Und dann kann ich für Gott, aus Gottes Perspektive, was Großartiges erreichen. Und das gilt eben nicht nur für den Gideon. Es ist nicht irgendeine alte biblische Geschichte. Sondern es gilt genau noch heute so für uns. Wir sind diejenigen, die Gott heute noch mit seinem Liebesblick ansieht und in denen Gott das Großartige erkennt, was er hineingelegt hat. Und wir müssen auch noch einen anderen Schritt tun, weil auch andere Menschen sehen wir an. Und auch da gilt, wenn wir andere Menschen mit Gottes Liebesblick ansehen, dann können wir auch in anderen Menschen sehen, dass Gott Geniales in sie hineingelegt hat. Dann können wir sehen, wie großartig die nach Gottes Perspektive sind und können anderen Menschen, die vielleicht Gott nicht kennen und deshalb sich wirklich selbst und nichtig fühlen, können denen mit unserem Blick zeigen, ein Stück, wie Gott sie sieht. Und die können anfangen, einen Perspektivwechsel in ihrem Leben zu bekommen. Das sind zwei Sachen mit der Perspektive Gottes. Lasst uns wirklich drauf gucken, wie sieht Gott uns und lasst uns Menschen so ansehen, mit dem Bewusstsein, Gott sieht sie auch, so wie er uns sieht. Und Gott denkt von jedem einzelnen Menschen, dass er einmalig ist und dass er klasse ist, weil er sie alle wunderbar gemacht hat. Und so wünsche ich euch, dass diese Liebe, die Gott für euch hat, dass die in eurem Herzen brennt und lodert und euch durch allen Alltag hindurch begleitet und dass sein Friede bei euch bleibe, auf all euren Wegen. Amen.